Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir sind heute mal wieder zu dritt im Podcast Roundtable mit Bernd Schwickerath, mit Sebastian Böhm und mit mir. Es geht um ein ominöses Gespenst, ein Playmobil-Gespenst. Es ist tatsächlich das Abstiegsgespenst, das umgeht in der deutschen Eishockey-Liga. Und wenn dieses Gespenst herumschwirrt, dann wissen wir, dass die richtige Herangehensweise ist, Sebastian Böhm.
Dass in solchen Spielen halt gern mal die Mannschaften gewinnen, die spielen, um zu gewinnen und nicht diejenigen, die spielen, um nicht zu verlieren.
Ja, aber es ist ja nicht so einfach, ne? Weil wenn du verlierst oder wenn du im Hinterkopf hast, du kannst verlieren, dann hemmt das natürlich. Wie es zum Beispiel in Düsseldorf schon mal war, als die DEG hinten drin hing und die Iserlohn Roosters immer mehr aufholten, Bernd.
Ich kann euch sagen, hier ging richtig Angst um, ne?
Ja, jetzt ist es besser mittlerweile bei der Düsseldorfer EG, aber ganz raus sind sie noch nicht. Also es gibt 5 Mannschaften natürlich weiterhin, die gegen den Abstieg spielen und die auch immer mal wieder dieses Playmobil-Abstiegsgespenst sehen müssen oder vertreiben müssen. Was es mit diesem Playmobil-Gespenst auf sich hat, das erzählen wir euch jetzt. Und dazu sprechen wir über die Rückkehr der NHL zu den Olympischen Spielen. Und ich finde, das wird richtig gut, oder Sebastian?
Wirklich ein absoluter Rotz von vorne bis hinten.
Nee. Also da kann ich dir nicht zustimmen. Auf gar keinen Fall. Hört den Podcast, hört den Roundtable und wenn ihr uns jeden Tag hören wollt, an allen Wochentagen, dann abonniert die 10 Minuten Eishockey, die ihr dann immer an den Wochentagen mittags in eurem Podcatcher habt unter www.steady.de/bisselhockey. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer für mich und auch für Bernd Schwickerath. Servus.
Morgen, Herr Fetzer.
Und da ist ja noch ein Dritter. Sieht ein bisschen aus wie ein Gespenst. Hat das mit dem heutigen Thema zu tun oder mit Fasching oder wie im Karneval oder wie immer das man Franken nennen würde?
Boah, also erstens, Fasching gibt's hier nicht, ne? Weil wir das ganze Jahr gut gelaunt sind in Franken. Wir müssen nicht für ein paar Wochen so tun, als ob wir gut gelaunt wären, sondern uns, das ist tief in uns drin, ne?
Ja, Humor. Das ganze Jahr eine große
Lebensfreude. Ja, und ich weiß nicht, was du da rein interpretierst, aber ich habe eine Hartford Mailers Mütze auf. Sorry, aber ich weiß nicht, wo du da
gespielt hast. Ja, Gespenst. Genau.
Also, okay. Aber über das Gespenst möchte ich gleich reden. Können wir das machen? Das ist ein wunderbarer Einstieg.
Ja, ich habe eins gesehen, da stand da irgendwo in Nürnberg rum, in deinem Blog habe ich es gesehen. Ne?
Kann ich dir das erklären, wie das dazu
kam? Ja, sehr gerne. Ich dachte erst, das wäre so ein Symbolbild von der DPA oder so, was die auch zu Corona sich immer so Sachen ausdenken mussten.
Ja, genau. In die Richtung geht's schon, aber es hat nichts mit der DPA zu tun. Wir arbeiten seit Jahren mit einer hervorragenden Fotoagentur zusammen, die Wolfgang Zink eins gegründet hat, Sportfoto Zink. Ja, wir hatten mehrere Leute im Einsatz. Und die haben irgendwann mal angefangen und sich gedacht, ja, wir brauchen solche Symbolbilder, weil diesen Zeitungsredakteuren ja ohnehin nichts Lustiges einfällt, wie man irgendwas bebildern kann. Also müssen wir dafür sorgen, dass es diese Fotos gibt. Und dann haben die, und das war ein fataler Tag in der Geschichte, finde ich, der Sportberichterstattung, haben die sich so ein Playmobil-Gespenst zugelegt, ja, so einen kleinen Geist.
Das ist aber echt geil.
Ja, und der ist seitdem, also es gibt da mehrere Fotografen in dieser Agentur und immer wenn den einer braucht, dann müssen die den so weitergeben, ja, das ist wie so ein Wanderpokal. Und die haben das natürlich als Abstiegsgespenst, was sehr, sehr witzig war, also brauchen sie das immer so im Fußball, dann so im April kommt es dann immer im Einsatz. Und natürlich Corona-Geisterspiele, also wirklich, das war fantastisch, das war eine Hochzeit für dieses Playmobil-Männchen, das da wirklich schwer im Stress war. Und am Sonntag hat sich Thomas Hahn, Spitzname Carpet, großartiger Fotograf, er kennt alle seine Fotos, hat sich gedacht, Mensch, ich brauche unbedingt auch dieses Gespenst und holt es dann beim Kollegen ab davor und dann macht er Fotos vor der Arena, auf der Bank, in der Arena, neben der Eisfläche, auf der Eisfläche und
auf einem
stellt er dieses Ding hin, auf einem Puck, genau, das hat er sich alles ganz wunderbar überlegt und ist ganz stolz gewesen. Er hat gesagt, hast du diese Fotos schon gesehen, die musst du nehmen und dann sage ich, hör auf damit, ich kann dieses scheiß Playmobil-Ding nicht mehr sehen, ja, hör bitte auf damit und habe dann tatsächlich auch gefragt, ob das mittlerweile zur Stadt Standardausstattung von Zinkfotografen gehört, dass die alle mit so einem scheiß Gespenst durch die Gegend reisen müssen und das dann immer in so einer, wo die dann einfach so einen Koffer haben, ja, wie so Auftragskiller, die sie dann
das Gespenst.
Playmobil-Gespenst. Sonst irgendwas raus.
Hat die auch so eine kleine Säge, also einen kleinen Stuhl, wenn der Trainer wackelt oder?
Ja, also, oh, das wäre total witzig, aber bitte, vielleicht hört da jemand zu, ne, dass die da auf die Idee kommen, das tatsächlich zu machen. Und nach dem Spiel, und darüber werden wir auch gleich reden, das ja wirklich eines der schlechtesten Eishockeyspiele in der kompletten Saison war, wirklich ein absoluter Rotz von vorne bis hinten, muss ich dann zu ihm hingehen und muss sagen, ja, vielen Dank auch, weil wenn der dieses scheiß Gespenst da nicht rangeschleppt hätte, ich meine, der hat halt, also ich meine, Eishockey ist wirklich die abergläubigste Sportart.
Und er hat die alle verflucht an dem Tag, oder?
Natürlich, er war dran schuld. Das Ding wäre einfach 7-1 ausgegangen. In Nürnberg hätte man nie wieder über Abstieg geredet. Und Thomas Hahn hat die ganze Scheiße erst ins Laufen gebracht. Also danke nochmal, Kerpet. Bitte lass dieses blöde Ding zu Hause.
Warum eigentlich Kerpet? Also wie Kerpet Olu, oder was?
Ja, wie Kerpet Olu, da war er eben auch dabei. Und der, also er ist wirklich großartig. Ein unglaublich engagierter, sehr, sehr kreativer Kopf, der sehr beliebt ist bei allen, weil er, der macht dann an Weihnachten, schenkt er den Spielern dann so gerahmte Fotos und sowas. Also wirklich, wirklich guter Typ, der sich da unglaublich identifiziert auch mit allen und was er als Fotograf natürlich viel eher darf, als als wir beobachtende Journalisten jetzt auch. Und ja, da ist es irgendwie gekommen, weil er halt so ein kleines Wiesel ist, ne? Und ich glaube, ein Kerpet ist ja, glaube ich, ein Wiesel oder ein Hermelin oder irgendwie sowas, was es da oben halt gibt. Und ja, das ist ein kleiner Fotografennager, der Thomas Hahn. Grüße. Wunderbarer Kerl.
Grüße. Bitte
lass dieses scheiß Playmobil-Männchen zu Hause.
Vor allem ist er ja, muss der ja Kilometer runterspulen zur Zeit, wenn er dieses Playmobil-Männchen von Düsseldorf nach Iserlohn, nach Nürnberg, nach Frankfurt und dann wieder nach Augsburg fährt. Der ist ja nur unterwegs, oder?
Ja, können wir ja drüber reden, wo er das dann in Zukunft stehen lassen kann.
Ja, steht's überhaupt? Aber lass mal, du hast ja am Wochenende jetzt wirklich drei Abstiegskandidaten gesehen. Ne? Einmal in Nürnberg und das Spiel am Freitag war ja, war es in Frankfurt, oder? Ne, war die Bayern, ja genau.
Ja,
also Frankfurt, genau, in Frankfurt, Frankfurt-Nürnberg und dann Nürnberg-Augsburg. Und dieses Gespenst ist ja da irgendwie dann allgegenwärtig und lähmt so ein bisschen, oder? Sonst wäre das Spiel jetzt am Sonntag nicht so wirklich schwach gewesen.
Ja, das war ja das Erstaunliche. Ich habe ja da so einen fantastischen Live-Text geschrieben über das Spiel am Freitag und da bin ich auf die, habe ich diese Phrase rausgeholt, dass in solchen Spielen halt gern mal die Mannschaften gewinnen, die spielen, um zu gewinnen und nicht diejenigen, die spielen, um nicht zu verlieren. Und das war halt einfach so offenkundig, wie Frankfurt einfach versucht hat, nicht zu verlieren. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann dachte ich, das geht eigentlich gar nicht schlimmer und ich war wirklich entsetzt darüber, wie eine so offensiv potente Mannschaft wie Frankfurt so defensiv und so vorsichtiges, ängstliches Eishockey spielen kann. Und habe dann gedacht, okay, die Nürnberger sind stabil, das war's jetzt auch mit diesem Abstiegskampf, die können sich wirklich darauf konzentrieren, da Düsseldorf noch einzuholen auf Platz 10. Ja, und dann kam dieses Sonntagsspiel und da war es gar nicht so, dass Nürnberg gespielt hat, um nicht zu verlieren, sondern die haben halt einfach nur gespielt, um mitzuspielen. So habe ich es, glaube ich, auch irgendwo formuliert. Das war wirklich, also als ob man sich der Dringlichkeit dieser Angelegenheit nicht so ganz bewusst sei. Und dann hat sich das im Spiel halt, kam, ich glaube, dass die Nervosität tatsächlich erst im Spiel kam, ne? Geht irgendwie das erste Drittel, geht so ein wenig schief, man hat nicht den Schwung, den man da in Frankfurt hatte und dann wird es natürlich immer schwieriger und du baust mit jedem Wechsel, in dem nichts passiert, baust du natürlich die Gastmannschaft auf, die ja jetzt auch alles andere als selbstbewusster eigentlich hätte antreten können nach den letzten Wochen. Ja, und dann kommt eben wirklich so ein Gewürge raus.
Jetzt habe ich gerade gedacht, ja, guter Gedanke, vielleicht liegt das einfach auch an diesen Heimspiele einen anders fordern, so mental, wir müssen dem Publikum was bieten, wir müssen eher nach vorne spielen, wir dürfen uns da nicht so hinten reinstellen. Jetzt habe ich gerade die Tabelle gecheckt, es gibt eigentlich kaum eine Mannschaft, die auswärts besser ist als zu Hause. Also irgendwie scheint das ja doch nicht immer zu funktionieren, ne?
Ja, ich glaube auch, dass, also Julius Karrer hat es danach gesagt, dass vielleicht sie in Heimspielen gehemmter sind, aber ich glaube, das ist...
Also ich meine, Nürnberg hat aktuell Heimpunkte 37 und Auswärtspunkte 16. Also einfach nichts.
Ja, Nürnberg hat ganz andere Probleme, finde ich. Man kann da auch nicht wirklich von einer generellen Auswärtsschwäche sprechen. Du hast ja Nürnberg vor ein paar Wochen auch gesehen. Die ersten 18 Minuten da in Düsseldorf waren zumindest die besten Auswärtsminuten von Nürnberg überhaupt in der Saison. Das Problem ist halt einfach nur, dass es immer nur 18 Minuten sind und ganz selten mal 50, 55 oder 60 Minuten. Und das ist halt
auch. Gut, aber die spielt ehrlich gesagt auch keiner. Also nicht mehr Berlin spielt gute 60 Minuten.
Genau, aber Nürnberg hat das Problem, dass die immer so an der Kante spielen müssen, also mit ihrem System und mit dem Talent, das sie vielleicht in der Mannschaft haben, dass sie sich einfach nicht erlauben können, da irgendwie mal 5 Minuten nicht da zu sein, weil das geht dann halt immer ganz schlecht aus. Und da sind Mannschaften in ihrer Spielanlage natürlich stabiler, die sich da ein bisschen mehr Bonus erarbeiten durch vielleicht eine etwas defensivere oder nicht ganz so aktive Spielweise, wie die Nürnberger sie haben.
Aber wenn jetzt, also Frankfurt am Freitag gespielt hat, um nicht zu verlieren, wenn am Sonntag Nürnberg gehemmt war, wie ist es denn in den anderen Teams, die da hinten drin hängen? Also Düsseldorf hat ja zwischendrin sperrend eine Siegesserie gehabt. Ist da die Mentalität anders? Iserlohn schießt zwar deutlich seltener aufs Tor als der Gegner, hat aber irgendwie einen Lauf. Hat das dann doch mit Doug Shedden zu tun, der irgendwie sagt, hey komm, völlig egal, schaut nicht auf die Tabelle. Also ich schätze ihn so ein, dass er sagt, hey, wir also wirklich dieses Spiel für Spiel und nicht nach hinten schauen, nicht nach vorne schauen, jetzt da im Moment sein. Was kann der Vorteil sein in diesem Abstiegskampf? Weil es ist ja so brutal eng und es sind wirklich ist dann ein Spiel oder zwei Spiele, die dann den Unterschied ausmachen und einer hängt dann vielleicht hinten drin mit einem Punkt Rückstand am Ende, was ja durchaus möglich ist, so eng wie es ist.
Also ich glaube, der große Vorteil ist, oder auch der Nachteil, je nachdem, wie man es betrachtet, wo du herkommst. Ne? Also Düsseldorf kam zum Beispiel aus einer Saison, da waren sie im Viertelfinale und dann geistete sich immer das Wort Halbfinale rum. Gut, da gab es relativ viele Verletzte und alles schon vor der Saison, deswegen wurde das alles korrigiert. Aber trotzdem ist das eine totale Enttäuschung. Man denkt sich, was machen wir eigentlich hier unten? Hier gehören wir doch gar nicht hin. Augsburg wiederum ist ein gefühlter halber Zweitligist und denkt sich, komm, irgendwie drinbleiben. Und deshalb finde ich, ist Augsburg auch so der einzige Standort aktuell, wo es in der ganzen Saison noch nicht einmal so eine Krisenstimmung gab, kommt mir zumindest von außen so vor. Also in Düsseldorf war die Laune richtig am Boden, in Frankfurt war sie am Boden, sogar mit Trainerwechsel. In Nürnberg gibt es eh immer Theater in den letzten Wochen mit dem Trainer. In Iserlohn ist auch schon der Trainer gefeuert worden und da war ja richtig Kirmes angesagt. Und Augsburg ist irgendwie so der einzige Verein, wo ich denke, ja, die sind eigentlich, spielen eigentlich so ein bisschen das, was man erwarten konnte und haben das irgendwie von Anfang an angenommen und da wurden auch mal nach 3, 4 Niederlagen in Folge, wurde es da nicht unruhig, so jetzt so alle zusammen für den Klassenerhalt und sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, weil du, wenn du halt nicht so extrem unter deinen Erwartungen zurückhängst, das heißt natürlich nicht, dass du dann besser Eishockey spielst, aber ich empfinde das in Augsburg jetzt nicht so, als würde da irgendwie der Baum brennen. Alle Leute würden denken, oh Gott, was machen wir denn hier und wie sollen wir das irgendwie schaffen? Ich glaube, das hat es letztes Jahr schon. Das ist so ein bisschen eine andere Stimmung in Augsburg als in den anderen 4.
Ja, und ich muss sagen, ich war jetzt 2, 3 Mal in den vergangenen Wochen. Also zwischen Fans und Mannschaft passt es da auf jeden Fall. Also alle Spiele, in denen ich war, waren ausverkauft und egal, wer da zu Gast war.
Ne? Haben sie gestern verkündet, ne? dass sie alle Spiele ausverkauft sind.
Genau, also zweistellige Spiele. Wie viel sind es dann? 11, 12 oder so? Also jetzt waren es irgendwie das 9. oder 10., das ausverkauft wurde. Ja, und da passt das. Wie ist das in Nürnberg so stimmungsmäßig? Merkt man da auch, es könnte echt dieses Jahr passieren, dass es runtergeht? Oder ganz im Gegenteil, wenn die zu Hause spielen, sind die Fans da, Sebastian?
Also die Fans sind da. Auch Nürnberg ist ein Standort, der mehr Zuschauer hat als in den Jahren zuvor. Also auch vor Corona. Da lässt sich das aber nur ganz schwer ablesen, finde ich. Also auch jetzt im Rückhalt oder in der Stimmung, das ist ja ohnehin so eine sehr, sehr subjektive, kommt natürlich immer darauf an, wo du in der Halle sitzt. Also wenn du direkt neben einem Fanblock sitzt, denkst du, die machen 60 Minuten Rabatt, wenn du je weiter du vom Fanblock weg sitzt. Ich sitze zum Beispiel genau in der Mitte. In den letzten Spielen waren sehr viele Sonderzüge in Nürnberg. Es scheint ein beliebter Sonderzugort zu sein und sowas. Es war ja unfassbar, was da Mannheim und die Berliner Fans da abgerissen haben, da im Oberrang. Auswärtsfans in der Massierung sind ohnehin lauter als Heimfans. Insofern kann ich das mit der Stimmung nur schwer beurteilen, aber die Unruhe in Nürnberg, und das hat man ja wirklich lange nicht mitbekommen, die ist natürlich hinter den Kulissen schon sehr, sehr groß. Und lustigerweise hat man das, also auch ich, nicht mitbekommen, als die 9 Spiele in Folge verloren hatten. Da schien das alles irgendwie okay zu sein und gab Erklärungsversuche, die auch plausibel waren und sowas. Aber was da ja schon zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor passiert ist, das kommt ja jetzt erst so nach und nach raus. Und erstaunlicherweise, finde ich, hat sich diese Unruhe gar nicht so sehr aufs Eis übertragen, weil Nürnberg spielt ja insgesamt, auch wenn jetzt das Handspiel gegen Augsburg wirklich sehr, sehr schlecht war, aber sehr viel stabiler noch als im Dezember. Also die haben ja diese 2-10 und diese wirklich völlig eskalierten Spiele, die haben sie ja überhaupt nicht mehr im Programm. Insofern ist es an sich auf dem Eis schon beruhigt und ich habe dazu auch eine These. Ich glaube, dadurch, dass der Umbruch sehr, sehr groß sein wird in Nürnberg, also das weiß man ja, bis zur Vertragsverlängerung von Roman Kechter, haben die keinen Stürmer für die kommende Saison unter Vertrag. Ja.
Einen einzigen?
Ja, jetzt im Moment haben sie einen einzigen Stürmer unter Vertrag.
Krass. Also ich meine, das ist ja normal in der Liga, dass viel gewechselt wird. Kennt man ja aus allen Vereinen, dass da, sagen wir mal, mindestens die Hälfte ausläuft. Aber die sind in die Saison gegangen mit komplett auslaufenden Verträgen in der Offensive. Komplett.
Ja.
Das ist krass.
Und jetzt weiß man ja, also Leonhard, Hede, Fleischer nach Straubing, Schmölz nach Ingolstadt und sowas. Und so absurd es klingt, aber ich glaube, dass so diese ganz große Abstiegsgefahr jetzt die Mannschaft vielleicht gar nicht so spürt oder diese Abstiegsangst, weil die sind ja eh nicht mehr da nächstes Jahr. Also, und dann die anderen, die noch da bleiben, in der Verteidigung bleiben ja relativ viele, Weber, Karrer, Shaw und sowas, die sind da vielleicht insgesamt ein bisschen stabiler. Aber dadurch, dass dieser Umbruch so groß ist, ist es vielleicht gar kein so großes Thema wie jetzt vielleicht an Standorten, wo jetzt ja wirklich auch nochmal langfristige Vertragsverlängerungen verkündet werden wie in Frankfurt. Ne? Also es kann schon sein, dass das eine Rolle
spielt. Ich verstehe die These, aber weiß ich nicht, weil die wollen natürlich dieses Jahr was erreichen. Also klar bist du vielleicht, wenn du seit 6, 7 Jahren bei einem Verein spielst und hast noch einen längeren Vertrag für die nächsten Jahre, bist du vielleicht ein bisschen emotionaler dabei. Aber ich glaube diesem Ding nicht nach dem Motto, nicht, dass du das jetzt so gesagt hättest, aber ich glaube, aber das hört man ja immer so von Fans, das ist eh scheißegal, der nächste Jahr sind eh alle weg. Glaube ich nicht, weil die wollen ja dieses Jahr schon was reißen. Das ist ja das Gleiche, wenn du schon einen Vertrag woanders unterschrieben hast, dann willst du dieses Jahr trotzdem noch mal.
Okay, ich bin ja nicht mehr so oft da, ne? Und du bist immer nur den Christoph gewohnt als Ansprechpartner, als Anspielpartner. Du musst schon zuhören, was ich sage, ja? Also, ich sage ja nicht, dass es denen scheißegal ist, was nächstes Jahr ist. Ich glaube nur, dass
willst du damit Angst sagen, dass ich klarer formuliere als du und Bernd mich hier besser versteht? Oder?
Ist es nicht dein Job, klarer zu formulieren? Sorry, also ich meine, ich kann mich verschwurbeln in meinen Texten, also jeder, der das hier und da lesen muss, der weiß es ja, ne, was für verschachtelte Sätze da manchmal zu überstehen sind. Und das ist natürlich dein Job, dich klarer auszudrücken. Ich sage nur, denen ist, das behaupte ich überhaupt gar nicht, dass es denen scheißegal ist, was nächstes Jahr passiert. Aber ich glaube, dass diese Abstiegsangst vielleicht einfach nicht so groß ist, wenn du halt einfach sagst, naja, ich gehe nicht in die DEL2 nächstes Jahr. Für mich ist das kein großes Problem. Das ist totaler Quatsch. Ich gehe immer davon aus, dass natürlich die Nuancen sind immer da, aber die gehen alle in diese Spiele und wollen die gewinnen. Das ist völlig klar. Das ist einfach jeder, der mit Profimannschaften mal näher zu tun hatte, der weiß, dass das so ist. Genauso wie es im Übrigen so ist, dass es natürlich Mannschaften gibt, die gegen Trainer spielen, aber nie bewusst. Ne? Also die setzen sich da nie hin und sagen, heute ist das letzte Spiel von diesem Trainer, wir werden alles dafür tun. Das passiert natürlich nicht, aber dass du halt einfach nicht so funktionierst, wenn du deinem Trainer nicht folgst, das ist auch klar. Genauso ist es so, dass die da immer reingehen wollen und jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist ein völliger Humbug. Aber die Angst, hast du mich jetzt verstanden, Bernd? Ja, die ist vielleicht einfach
akustisch, nicht inhaltlich.
Aber in Frankfurt, hast du schon gesagt, Bernd, das ist ja komplett anders, also was längerfristig Verträge anbelangt. Also da sind die jetzt im Abstiegskampf drin und hatten diese Niederlagenserie, haben den Trainer gewechselt und dann geben die bekannt, ja, Matuschkin und Bock, die bleiben übrigens und bleiben nicht nur ein weiteres Jahr, sondern bleiben eben länger. Also die stellen ja ihre Mannschaft auch für die DEL zusammen, weil also Matuschkin oder Bock in der DEL 2 kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ist ja die Frage, ob die Verträge überhaupt gelten, ne? Also wenn man immer sowas hört wie, ne, der wird verlängert, Vertrag bis so und so, die sind ja auch häufig in die Ligazugehörigkeit gebunden und wir wissen es ja da gar nicht immer, ne? Aber wo du Frankfurt ansprichst, da sind auf jeden Fall schon, ja, also ich meine, du hast darüber hinaus, ne, du hast Brace ist bis nächstes Jahr, Gnipp ist bis nächstes Jahr, Lauritzen, Nabravnik, dann Bicker 26, Rowney auch noch bis 26, darf man auch nicht vergessen, ne? Dann Matuschkin, Schweiger jeweils bis 27, also grundsätzlich steht da ja so ein Stamm in Frankfurt und das finde ich gerade für eine Mannschaft, die ja erst vor anderthalb Jahren aufgestiegen ist, recht beeindruckend. Weil gerade da ist ja eher mal so ein bisschen Fluktuation, dass man sagt, wir mussten jetzt irgendwie mal schnell verpflichten, um den Zweitligakader zu verbessern, aber dann sind dann auch häufig welche, wie es in Bietigheim auch war, dass dann da auch Spieler sind, die dann vielleicht zu gut sind und dann wieder abgeworben werden. In Frankfurt aktuell gar nicht. Also ich kann mich auch von der letzten Saison bei Hildebrand vielleicht ausgeklammert kaum an jemanden erinnern, der dann wirklich weggeholt wurde von einem Verein, der mehr Geld hat, ne?
Aber Sebastian,
ich finde es total spannend. Ich habe mir diese ganzen Spieler mal angeschaut, ne, weil ich wirklich so überrascht davon war, wie defensiv, wie zurückhaltend die da am Freitag gespielt haben. Kollege von dir, Christoph, hat es ja dann auch 60 Minuten lang war verwundert in seiner Kommentierung und dann stellte ihm Franz David Fritzmeier danach eben genau diese Frage und was sagt der Trainer normalerweise? Das ist natürlich nicht der Plan, war, sich da hinten reinzustellen und nur zu warten und so passiv zu sein. Und dass es halt einfach aus den und den Gründen halt irgendwie so funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und was macht der? Der sagt, ja, genau, das war der Plan. Wir wollten genau so spielen, weil halt die Defensive erstmal stehen muss und sowas. Und das fand ich schon überraschend, dass er das dann auch.
Völlig strange. Ja. Also ich verstehe, dass man bei Nürnberg, die ja ein schnelles Umschaltspiel haben, vielleicht nicht auf ein Messer rennen will, ne? Aber. Wie kann man denn auf einmal so von der eigenen Idee so abrücken? Finde ich total komisch.
Ja, Moment. Ich habe mir mal wirklich die Scoring-Schnitte seit dem Trainerwechsel angeschaut von diesen sehr, sehr potenten Offensivspielern. Kunik 0,97 auf 0,55. Matuschkin 0,91 auf 0,55. Brace auf 0,64, davor auf fast bei Point per Game. Bock hatte davor schon für seine Verhältnisse keine gute Saison gespielt, spielt jetzt noch eine schlechte. Rowney ist, also alles in gesunken, liegt natürlich daran, dass sie auch nicht mehr so viele Tore machen. Was ein bisschen unfair an der Geschichte ist, dass die natürlich, dass dieser Trainerwechsel eine Reaktion auf eine Niederlagenserie war. Im Prinzip müsste man natürlich diese Niederlagenserie dann nehmen und da vielleicht die Scoring-Schnitte dann nehmen und den dann Vergleich dann. Also natürlich hat sich da was gebessert gegenüber diesem jüngsten Eindruck, aber wie stark war denn Frankfurt im Oktober und im November noch? Also das war ja ein Powerhouse in dieser Liga und es hat ja auch wirklich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und wie viele Spiele, die dann halt einfach mit purer Wucht noch gedreht haben zum Schluss und sowas. Und das, dass das jetzt völlig weg ist und dass man das auch nicht mehr versucht wiederzubeleben, das finde ich schon erstaunlich. Und der nächste Punkt ist auch, ganz also in Frankfurt.
Einsatz dazu. Und es ist vor allem auch nicht nur schlechte Chancenverwertung, ne? Wenn man sich mal Expected Goals anguckt, seit dem Trainerwechsel hat Frankfurt mit Abstand die wenigsten Expected Goals dieser Liga, ne?
Ich habe mir noch die Corsi-Werte dann angeschaut. Auch spannend, natürlich auch gesunken dann zu der Zeit. Allerdings gibt es immer noch drei Mannschaften, die immer noch schlechter sind, was die Schussanteile angeht. Und das sind Augsburg, Düsseldorf und Iserlohn. Insofern, wäre ich da ein bisschen vorsichtig, da zu viel rein zu interpretieren. Aber also ich war tatsächlich negativ überrascht davon. Und die Dynamik da in Frankfurt, das sieht nicht gut aus, finde ich.
Ja, finde ich auch nicht.
Ich finde es vor allem.
Mit den Ansprüchen erinnern wir uns auch mal vor der Saison, ne? Da hieß ja von manchen sogar, ja komm, erste Saison sind wir jetzt auf Platz 10 gekommen. Eigentlich ist Platz 6 theoretisch drin für uns, ne? Dann Matuschkin geholt und Bock verlängert und Rowney verlängert und sowas, ne? Also.
Ja, aber so hat sie auch ausgesehen. Genau so hat sie auch ausgesehen.
Ansprüche in Frankfurt waren ganz anders auf jeden Fall.
Ja, Matuschkin geholt, Lyon geholt in der Verteidigung. Du hast Kunik und Brace geholt, die auch wirklich gut. Kanata noch mit dazu. Es hat alles gut. Nicht Kanata, Kramer Roaster dazu. Hat alles gut funktioniert. Also, das, war lange Zeit ja wirklich gut, wie Sebastian gesagt hat. Übrigens finde ich es echt cool, dass jetzt, wo Sebastian dabei ist, dann auch so Sachen wie Expected Goals und Corsi mit reinkommen hier in den Podcast. Ist ja normalerweise endlich. Gar nicht so unser Ding, ja. Also nicht Sebastian gewohntermaßen nicht irgendwie da, ja, dahergeredet so, sondern da sind einfach Fakten da, wenn du da bist. Das ist sehr schön.
Ja, ihr könnt ja jetzt noch die Plus-Minus-Werte dann ansprechen. Also dafür bin ich nicht zuständig.
Jetzt haben wir über die Sportliga gesprochen, aber die Sache ist natürlich auch insgesamt, was bedeutet denn so ein Abstieg für einen Standort oder kann das bedeuten? Und ja, jetzt gibt es ja auch schon wieder Stimmen in der Liga, die sagen, ist doch gar nicht so geil, diesen Abstieg zu haben und müssen wir nochmal überlegen, ob das so eine gute Idee war. Man sieht es ja auch an den Mannschaften, die runtergegangen sind. Also Krefeld-Bietigheim wären theoretisch aufstiegsberechtigt, aber Bietigheim muss halt aufpassen, dass sie ja noch eine Liga weiter runtergehen und du musst halt dann einfach sagen, es ist dann sauschwer, aus dieser Liga auch wieder hochzukommen, selbst wenn du eine gute Saison spielst.
Ja, absolut. Also ich kann das ja hier nur für Düsseldorf beantworten. Also hier, jetzt ist natürlich ein bisschen was anderes, weil die DEG mittlerweile 7 Punkte Vorsprung hat. Aber die stand ja nun mal eine ganze Zeit lang auf dem letzten Platz oder war zumindest am vorletzten mit gar nicht so viel Vorsprung auf Iserlohn. Und ich kann euch sagen, hier ging richtig Angst um, ne? Also, weil man auch nicht weiß, was bedeutet das, denn wir sind ja eben nicht, also es ist ja nicht so, als hätte Düsseldorf keine Erfahrung mit zweitklassigen Spitzenvereinen, ne? Also man, im Fußball steigt die Fortuna ständig auf und ab. Aber das ist natürlich noch was völlig anderes, weil in der zweiten Liga im Fußball fällst du halt weicher. Klar ist der Unterschied zur Bundesliga auch groß, aber du hast da keine Existenzangst. Aber ich sage euch, wenn die DEG absteigt in die DEL2, bin ich mir nicht sicher, ob es den Verein noch gibt. Weil die Halle hier ist riesig, die ist so schon überdimensioniert für diesen Verein. Ich weiß nicht, wie die den in der zweiten Liga, wie die füllen sollten. An die Bremenstraße zurück kannst du nicht, die hat die Voraussetzungen nicht. Bleiben dann die Gesellschafter dabei? Keine Ahnung. Die meisten Sponsorenverträge hängen einer Liga-Zugehörigkeit. Du kriegst nichts mehr aus dem Penny-Deal, du kriegst nichts mehr aus dem Magenta-Deal. Also hier würde, also es wäre richtig, richtig bitter und vielleicht würde es dann irgendwie wieder ein Treffen im Rathaus geben und alle Beteiligten würden sich zusammensetzen, das irgendwie stemmen. Aber das wäre wirtschaftlich, finanziell wäre es so ein krasser Einschnitt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier die Existenzangst umgeht.
In Nürnberg gar nicht.
Aber können wir, ja, Entschuldigung, bevor ich da so einen Situationsbericht aus Nürnberg abliefere, beziehungsweise aus Fürth, nochmal kurz zum Sportlichen. Also ich habe es mir mal angeschaut und habe die Punkteschnitte der letzten 10 Spiele mir angeschaut und habe es dann hochgerechnet und sowas. Also ich glaube wirklich, dass die DEG da noch auf diesen letzten Platz rutscht, weiß ich nicht. Also ich kenne ja das Restprogramm nicht, aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, oder?
Ja, es ist auch eigentlich, jetzt ist es unwahrscheinlich, weil sie halt 6 aus den letzten 7 gewonnen haben. Aber sie haben jetzt auch nicht alles mega souverän verdient gewonnen. Da war noch mal ein bisschen das Glück bei, was vorher gefehlt hat. Vielleicht ist das jetzt bald wieder weg. Kubicki funktioniert überragend, Haukeland funktioniert, O'Donnell funktioniert. Was ist denn, wenn sich einer von den 3 jetzt nochmal verletzt oder so? Keine Ahnung. Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass sie noch runtergehen. Aber zumindest ist ja die theoretische Möglichkeit da und sie war ja vor ein paar Wochen noch deutlich größer und realer. Und da wurde hier schon mal durch davor in der Hand gesprochen, was machen wir denn eigentlich, wenn wir runtergehen? Und das war dann so, ja, wissen wir auch nicht, echt gesagt.
Also es ist natürlich auch nicht seriös, das so zu machen, aber wenn man den Punkteschnitt der letzten 10 Spiele einfach hochrechnet, dann ist kratzt die DG eher an Ingolstadt.
Ja, klar,
vergessen, dass Ingolstadt im Moment
vor allen Dingen nächstes Spiel,
Ingolstadt
Düsseldorf, ne?
Genau. Nein, hör auf, wirklich.
Showdown. Ja. Showdown um Platz 9.
Und dann, weil du gesagt hast, Donnerstag, nach der Pause. Okay. Und dann hast du noch München, Wolfsburg, Bremerhaven, Köln. Und dann hast du halt in den letzten 3 Spielen Nürnberg, Augsburg, Frankfurt. Das ist das Restprogramm der Düsseldorfer EG. Das ist natürlich dann auch Wahnsinn, dass wir in den letzten 3 Spieltagen noch so viele direkte Duelle haben. Also da Anfang März, da entscheidet sich's dann wohl, weil ich glaube nicht, dass dann schon 2-3 Mannschaften so weg sind, dass es eben nur noch eine gibt, die absteigt oder die absteigen kann.
Das ist nach den jüngsten Eindrücken, wenn das natürlich fantastische Eishockey-Feste. Ja. Also, oh Gott, oh Gott. Naja. Du willst wissen, wie das in Nürnberg ist. In Nürnberg gehe ich mal davon aus, dass Tom Rowe sich nie damit beschäftigt hat, dass es überhaupt einen Abstieg gibt oder wie das genauso funktioniert, weil erstens mal kennt er das einfach nicht aus seiner Karriere, dass es sowas gibt. Und zweitens ist es ihm wahrscheinlich auch eher egal und dann kommt halt auch sein US-amerikanisches Gemüt dazu, der sich natürlich nie mit dem Negativen, sondern nur mit dem Positiven beschäftigt. Der redet ja jetzt noch davon, dass sie jetzt erstmal Ingolstadt angreifen wollen auf Platz 9 und nicht nach unten schauen. Also insofern ist der vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Bei Wolfgang Gastner ist es anders. Mit dem habe ich im Dezember, war ich lang zusammengesessen, um ein Interview zu machen, das bisher immer noch nie erschienen ist und vielleicht auch nie erscheinen wird, wo es genau um solche Themen dann auch geht. Und also der hat schon erstaunlich oft über den Abstieg geredet. War natürlich da noch unter dem Eindruck einer Niederlagenserie und sowas, darf man nicht vergessen. Aber so kannte ich ihn eigentlich auch nicht, weil er eigentlich auch immer jemand ist, der so kämpferisch nach vorne schaut und sowas. Und dass ihn jetzt dieses Thema einholt, das ja für ihn schon seit Jahren ein Thema ist, ne, weil er sich ja das schon sehr, sehr oft wirklich gegen den Abstieg oder gegen die Abstiegsregelung ausgesprochen hat, wie Stefan Ustorf im Übrigen auch, dass ihn dieses Thema jetzt einholt, das ist, glaube ich, eine Ironie, mit der er ganz schwer nur umgehen kann. Und ich glaube schon, dass es da ein großes Thema ist. Aus meiner naiven Beobachtersicht sage ich auch, Abstieg wäre ein Riesenproblem in Nürnberg. Mir versichert man aber, dass es nicht so wäre, dass hier alles zusammenbrechen würde. Also man würde das dann angehen können. Die Halle ist auch kleiner und sonst irgendwie, aber es ist natürlich sehr, sehr hohe Hallenmiete in Nürnberg. So nach meinen Informationen auch mit die höchste in der Liga. Alles nicht so einfach, aber man ist wohl so stabil aufgestellt, als dass man das angehen könnte. Ich glaube aber, dass dieser Unwille, sich damit überhaupt nur beschäftigen zu müssen, dann nächstes Jahr in der DL2, der ist extrem groß in Nürnberg. Also man muss sich das ja auch mal vorstellen, ne? Also diese Doppelplanungen, die da jetzt im Moment laufen. Ja? Also du planst für die DL, verpflichtest Spieler für die DL, hast Vertragsverlängerung für die DL und musst aber gleichzeitig dafür sorgen, dass du in der DL2 nicht in ein völliges Loch fällst. Alles, glaube ich, schon spannend.
Ja, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil zum Beispiel von Iserlohn. Da bist du erstens die Nummer 1 der Stadt und die Leute würden auch in der zweiten Liga kommen. Und du hast die ganzen Gesellschafter. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie von einem Mäzen abhängig sind, wie viele andere Vereine oder von einem großen Sponsor, sondern sie sind ganz viele, es ist auf mehreren Schultern verteilt. Und ich glaube, Iserlohn wäre wahrscheinlich der Club, der die zweite Liga am entspanntesten stemmen könnte. Klar wäre es eine Enttäuschung, da will das niemand, alles völlig verständlich und natürlich würde auch weniger Geld reinkommen als aktuell. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Standort das ganz gut vertragen könnte, weil er ja auch kein Standort ist, der jetzt seit Jahrzehnten durchgängig erste Liga spielt. Die waren ja immer mal wieder in der zweiten Liga. Augsburg, glaube ich, würde auch noch funktionieren. Du hättest ein paar neue bayerische Derbys und sowas, ne? Klar, willst du schnell wieder hoch, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum in Augsburg trotzdem wiederkommt.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen ähnlichen Zuschauerschnitt in der DL2 haben, genau, wie jetzt in der DL. Ja, also die vielleicht nicht alles ausverkaufen, aber du hast halt dann Derbys, ja, du spielst dann viel in Bayern auch. Und also du siehst ja auch, hast du in der letzten Saison gesehen, das ist halt bei Augsburg nicht an den Erfolg gekoppelt, dass die Leute kommen, sondern die Leute kommen einfach, weil sie ins Eishockey gehen. Natürlich kommen sie lieber, wenn die Mannschaft gewinnt und es kommen dann sicherlich auch nochmal mehr, wenn es läuft. Aber wenn du sagst, die haben alles ausverkauft bis zum Schluss, also machen die Halle da jedes Mal mit knapp 6.000 einfach voll. Ja, also das glaube ich auch, dass die Zuschauer das unterstützen weiterhin und dann auch Sponsoren, die einfach das Eishockey unterstützen und dann nicht sagen, ich will Erstliga aus Eishockey unterstützen, sondern wirklich, ich will Eishockey in Augsburg unterstützen.
Frage ist halt, wie es in Frankfurt. Einerseits ist die Zweitliga-Zeit nicht lange her, ne? Nämlich 1,5 Jahre nur. Andererseits hat man natürlich gerade auch wegen der Größe der Stadt und sowas und schon unter den Anspruch, so jetzt bleiben wir aber mal hier in der ersten Liga und bauen hier mal richtig was auf, ne? Denn keine Ahnung, wie viele von den Sponsoren, von den VIP-Tickets, die sind nicht zu wenig verkaufen und sowas, hängen an der ersten Liga. Kann ich 0,0 einschätzen. Aber im Grunde würde ich schon sagen, dass Iserlohn, Augsburg, Frankfurt vielleicht die zweite Liga besser verkraften würden als Nürnberg und Düsseldorf.
Aber nur nochmal so eine Side-Beobachtung, schon krass, was da an Druck auf so handelnden Personen liegt. Ne? Also ich meine, du hast Franz David Fritzmeier, der da in Frankfurt ja nachweislich gute Arbeit geleistet hat, der die Mannschaft auch gut zusammengestellt hat, der im ersten Jahr DL absolut stabil war, ja auch wirklich auch sportliche absolute Bereicherung für die Liga war. Dann fängt es ja an, die träumen von Platz 4, Platz 6, haben mit die aufregendsten Spieler in der ganzen Liga und plötzlich fällt es alles in sich zusammen. Du bist quasi durch die Misserfolge dazu gezwungen, den Trainer zu wechseln, übernimmst dann selber Verantwortung, hast die Verantwortung darüber hinaus und hast sie dann für das, was auf dem Eis passiert, ist schon krass. Also will man sich auch nicht vorstellen, ne? Wenn man gerne mal so ein bisschen jammert drüber, was man so für einen wahnsinnigen Druck in der Arbeit hat, aber das will man sich nicht vorstellen, wie das funktioniert.
Ja, und dann auch, also außenrum um den Verein, ne? Dass der halt ganz anders ist. Es kostet einfach auch Jobs, abzusteigen. Ne? Also der Verein ist einfach anders aufgestellt dann danach und da geht es ja dann natürlich um die spielen, die dann vielleicht da keine Verträge mehr kriegen, aber anderswo Verträge kriegen. Natürlich ist es ein riesen Misserfolg auch für Trainer, für Sportdirektor, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst oder eben coachst und du steigst ab. Aber es gibt auch um den Verein einfach Leute, die dann danach keinen Job mehr haben, weil es den Job in der DL2 einfach so nicht mehr gibt oder halt reduziert.
Absolut. Und die Frage ist ja auch, wie schnell kommst du wieder hoch, ne? Also der eine oder andere Verein wird sich vielleicht denken, ja komm, wir behalten jetzt schon mal hier das Team, sei es auf der Geschäftsstelle, sei es rund um die Mannschaft, wie auch immer, noch ein bisschen zusammen. Wir gehen ja schnell wieder hoch. Aber das Ganze finde ich im Eishockey auch 0,0 planen mit den Playoffs, ne? Also ich meine, die Kasseler würden sich wahrscheinlich auch denken, wir wären längst hoch, wenn es keine Playoffs geben würde, ne? Deswegen finde ich es echt schwer. Und guckt euch, wie du eben schon mal sagtest, Bietigheim an, guckt dir Krefeld an. Ich weiß nicht, ob Krefeld jetzt so schnell wieder hochkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß noch, vor Jahren, da war Daniel Pieter noch in Krefeld. Da habe ich mal mit dem drüber gesprochen. Das war auch so eine Saison, wo die wieder weiter unten waren. Und dann gab es dann auch mal wieder, da gab es schon die Diskussion, bald kommt Auf- und Abstieg wieder. Das war natürlich noch vor Corona. Da dachte man, es kommt alles früher. Und dann habe ich irgendwann zu Pieter mal gesagt, so, Daniel, jetzt mal ehrlich, glaubst du nicht, es kann mal ganz heilsam sein, so ein Abstieg, dass man sich dann irgendwie so neu findet, neue Euphorie findet, weil man mehr Spiele gewinnt und vielleicht so ein paar Verträge wechselt, die man nicht mehr brauchte. Und da hat der gesagt, absoluter Schwachsinn. Es gibt nichts Positives an dem Abstieg, nichts. Das kann in anderen Sportarten vielleicht funktionieren, wo du dann eher wieder hochkommst. Aber im Eishockey, guck dir doch die ganzen Teams an, die runtergegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Von denen ist da kaum eins nochmal wieder hochgekommen, wenn es nicht gerade sowas gab, wie dass man da eine Lizenz kaufen konnte. Aber rein sportlich ist so ein Abstieg, es ist halt nicht so ein Fahrstuhlsport wie andere, ne? Weil es nur einen einzigen Aufstieg gibt und den auch nur über Playoffs. Also ich bin mir nicht sicher, wann wir Krefeld mal wieder in der DL sehen. Gut, vielleicht gewinnen sie jetzt in ein paar Wochen direkt die Playoffs und sind direkt wieder da. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch.
Aber hast du nicht in deinem Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar angedeutet, dass es aus anderen Gründen schon gar nicht mehr so einfach werden könnte, da wieder hochzukommen? Oder?
Also dass der Abstieg wieder ausgesetzt wird, meinst du?
Ja.
Ja, also sagen wir so, es wird in diesem Sommer, gibt es ein Treffen der Gesellschafter, also der Vereinsbesitzer, wenn man so will, und dann wird darüber verhandelt, ob dieser Vertrag, der ja aktuell nur bis 2026 befristet ist, dieser Kooperationsvertrag zwischen DEL und DEL 2, ob der überhaupt verlängert wird. Und was ich so höre, ist, dass es im Gegensatz zu den vor ein paar Jahren wohl deutlich mehr Stimmen gibt, die sagen, brauchen wir nicht Auf- und Abstieg. Die Frage ist natürlich, ob das mittlerweile eine Mehrheit ist, ob das so einfach ist und wie das in der Öffentlichkeit zu verkaufen wäre, weil erinnern wir uns mal, wie noch groß erzählt wurde vor ein paar Jahren, wie wichtig das für das deutsche Eishockey ist. Ein Quantensprung durfte damals Franz Reindl sagen und sowas und das gehört zur deutschen Sportkultur und was da alles so erzählt wurde und was ja auch teilweise alles stimmt. Aber ich würde dann doch sagen, dass die Leute doch eher auf die deutsche Sportkultur scheißen, zu mir in den eigenen Arsch geht, ne? Um es mal so zu sagen.
Die Vorstellung finde ich schon, also nehmen wir mal an, in den nächsten drei, es geht ja jetzt um 3 Jahre, ne? Also dreimal gibt es definitiv noch einen Absteiger, also nicht definitiv, aber theoretisch gibt es noch einen Absteiger.
Ja.
Und dann steigen Nürnberg, Augsburg und Düsseldorf ab, sowas ja. Ähnliches, zumindest auf die DL bezogen, ja auch Traditionsclubs, weil Gründungsmitglieder und. Und es steigen auf in der Zeit Weiden, weil dich dann aus der Oberliga irgendwie raus. Ja, gut, es ist vielleicht jetzt ein wenig arg weit hergeholt, aber Ravensburg und Kassel, was ja auch okay wäre dann irgendwie. Also, und dann ist Schluss.
Ist der Laden abgeschlossen, meinst du?
dann bleibt es da dabei. Und naja, egal, das ist jetzt vielleicht ein wenig albern, aber oder ein wenig zugespitzt. Aber ich glaube, diese Angst besteht schon, ne? Dass du dann, wenn du da einmal runter musst, dass es dann erstmal schwer wird und dann nicht mehr möglich.
Ja, ich meine, wir haben echt die delikate Situation, dass 2 Leute im Aufsichtsrat der DEL sitzen, deren Vereine akut abschießgefährdet sind. Nämlich einmal Herr Siegel aus Augsburg und einmal Herr Brück aus Iserlohn. Und das wäre natürlich wirklich eine extreme Ironie, wenn die jetzt sagen würden, nee, gegen Abstieg, also machen wir es wieder, dann steigen ihre Teams ab und damit haben sie sich selbst die Tür zugeschlossen. Ne?
Wobei man mal sagen muss, dieses Jahr ist die Gefahr halt einfach riesengroß, weil Kassel wieder vorne ist und Kassel jetzt sich auch so aufstellt, dass es in den Playoffs läuft. Klar kannst du sagen, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, Iserlohn runtergeht und die spielen dann nächstes Jahr, stellen auch einen Kader auf, der eigentlich für die DEL gemacht ist und marschieren da durch, dann ist die Gefahr wieder genauso. Aber es gibt ja zumindest diesen Austausch und ihr habt jetzt Ravensburg-Weiden genannt, das ist dann schon noch ein bisschen weiter weg. Aber ich verstehe den Hintergedanken.
Was ist jetzt, hast du da gerade einen Schnipsel aus 2023 reingeschnitten irgendwie? Also das Kassel-Aufsteig, das ist doch jetzt wirklich, ne? Ja. Also das ist ja wahrscheinlich.
So ein Vorsprung.
22?
Nee, egal. Naja, aber dann kommt der nächste Schritt wieder. Wenn Kassel nicht aufsteigt, muss der Letzte wieder warten. Was stelle ich für eine Mannschaft zusammen? Man hat wieder das Problem, was Augsburg letztes Jahr gehabt hat. Also das ist jetzt in dem Fall ganz gut gelungen. Also diese Mannschaft kann zumindest mitspielen in der DEL, DEL-tauglich, gleich sind jetzt Vorletzter. Also die sind jetzt keine Spitzenmannschaft in der DEL, aber das ist gelungen, diese Mannschaft zusammenzustellen. Unter den Voraussetzungen, ich weiß nicht, spiele ich DEL 2 oder spiele ich DEL, aber das ist halt dann die nächste schwierige Aufgabe. Dann stellst du eine Mannschaft zusammen, die vielleicht eher ja zwischen DEL 2 ist und DEL, dann verpflichtest du vielleicht, wenn du DEL bleibst, nochmal nach, übernimmst dich. Also das sind ja alles das ist der Rattenschwanz, der da noch da
ist. Ja, und das gilt ja nicht nur für Teams, die wirklich letzte werden, das gilt ja jetzt schon so. Es ist ja nicht so, als wird erst nach dem letzten Spieltag ein Kader zusammengestellt. Also ich habe letztens hier mit Niki Mond gesprochen und gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit dem Kader für die nächste Saison? Und er hat gesagt, wir konnten eigentlich noch nichts machen und das lag nicht nur an ihm, weil er natürlich auch nochmal gucken wollte, wie entwickelt sich der eine oder andere Spieler in den nächsten Wochen. Das lag vor allen Dingen auch an den Spielern. Die Berater und die Spieler selbst haben ihm ganz klar gesagt, ich kann doch nicht bei euch verlängern, wenn ich gar nicht weiß, in welcher Liga ihr nichts hier spielt. Weil stell dir mal vor, ich verlängere bei euch, dann bin ich ja offiziell vom Markt und auf einmal komme ich aber Ende April wieder auf den Markt. Dann sind doch vielleicht andere Joboptionen gar nicht mehr verfügbar, die ich jetzt hätte. Und deshalb ist das für alle Beteiligten echt ein bisschen schwierig, dieser Schwebezustand.
Und um welche Spieler geht's da? Es geht natürlich nicht um
unter anderem um Brad O'Donnell.
Nein, aber die du halt im, ja, in dem Fall ja, aber natürlich geht's da um die deutschen Spieler. Ja, dieser Spielermarkt ist nochmal komplett nach vorne verschoben im Gegensatz zu dem internationalen Spielermarkt.
Genau, der internationale aber auch, weil ich habe sogar mit O'Donnell selbst drüber gesprochen und der hat auch gesagt, ich konzentriere mich erstmal komplett auf die Saison und die nächste Saison überlegen wir dann erst, weil was soll ich jetzt hier entscheiden?
Gut, aber ne, also das habe ich sehr oft von Spielern gehört, die schon lange einen Vertrag für die nächste Saison woanders dann in der Tasche hatten. Ja, deswegen muss man da noch ein bisschen aufpassen. Ja. Nein, aber dass der Importspieler hat komplett andere Voraussetzungen. Ja, der kann sich das vielleicht sogar wirklich leisten, ein bisschen drauf zocken. Wenn der so weitermacht wie Brandon O'Donnell, steigert er seinen Marktwert nochmal und der kriegt natürlich noch einen sehr, sehr guten Job. Bei den auf dem deutschen Spielermarkt, glaube ich, ist es tatsächlich was anderes. Und der ist so nach vorne verschoben, dass diese Mannschaften, die im unteren Tabellen.
Du meinst zeitlich sind, nach vorne verschoben jetzt, oder?
Genau. Dass die quasi. Danke, dass du das nochmal klarer gestellt hast.
Na, sorry, ich war mir echt.
Aber dass natürlich die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel da einen selbstverschuldeten Nachteil dadurch haben, ne? Und natürlich schwieriger das haben, dann deutsche Spieler zu verpflichten. Dann
ist ja Colin Dubickele, der ja aktuell in Iserlohn spielt und nach dem Vernehmen nach nächstes Jahr in Frankfurt spielen soll. Was ist denn, wenn der kurz vor Schluss Iserlohn zum Klassenerhalt schießt und Frankfurt in die zweite Liga? Hat er sich dann selber quasi arbeitslos geschossen oder was? Oder gilt dessen Vertrag für die zweite Liga? Wissen wir ja gar nicht. Aber die meisten Verträge gelten ja anscheinend nur für die erste Liga, von denen man so hört.
Verrückte Geschichten. Jeder Punkt zählt, ist eine absolute Floskel, ich weiß es, aber ich habe mir gerade die Tabelle nochmal angeschaut hier. Nürnberg hat 7 Overtimes verloren, ne? 7 Mal nach Overtime verloren. Insgesamt nach Overtime und Penalty schießen 8 Mal. Also dann auch dieser eine Punkt, den du noch zusätzlich holen kannst, kann ja Gold wert sein. Also es sind einfach die Geschichten, die dann auch zählen in der Schlussphase jetzt.
Hast du mal in die Dane Fox Statistik reingeschaut? Also wie viele Punkte sie allein durch Dane Fox verloren haben? Das wäre mal interessant.
Ja. Wo gibt es die Dane Fox Tabelle? Gibt es die bei Markus?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, Tom Rowe führt nicht, sonst würde der nicht 21 Minuten Eiszeit bekommen dann am Sonntag. Aber naja, egal, es ist nur.
So viel zum deutschen Eishockey. Wir schauen ja immer auch in diesem Podcast aufs internationale Eishockey. Das internationale Thema überhaupt aktuell ist natürlich, dass 5 Spieler des kanadischen U20-Teams von 2018 angeklagt werden wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann lest die Texte von Bernd Schwickerath oder hört die 10 Minuten Eishockey, die an allen Wochentagen erscheinen bei einer Stammcast-Mitgliedschaft bei steady.de/bisselhockey. Also wir werden uns da auch weiterhin um dieses Thema kümmern und wenn es da was Neues gibt, das natürlich auch besprechen. Genauso erfahrt ihr da, ob die Siegesserie der Oilers weitergegangen ist, ob die einen Rekord eingestellt haben. Also möglicherweise habt ihr auch Internet schon nachgeschaut, aber auch die NHL natürlich immer Thema in den 10 Minuten Eishockey. Genauso war ja eine Nachricht in diesem kurzen Podcast, den wir an allen Wochentagen veröffentlichen, dass die NHL jetzt wieder zur Olympia zurückkehren. 2026 und 2030 ist das gesichert. Schön, aber Bernd, eigentlich doch auch eine Selbstverständlichkeit. Also es war ja Wahnsinn jetzt die letzten Turniere ohne NHLer, dass es nicht geklappt hat und die Liga muss sich da ja zeigen, geht ja gar nicht anders.
Ja, natürlich. Es war absolut lächerlich, das nicht zu machen. Das war eine reine Business-Entscheidung, weil halt die letzten beiden Winterspiele in Asien waren. Die kommenden beiden sind in Europa, also kehrt man wieder zurück. Also 2026 ist ja in Mailand und 2030, was man so hört, ist irgendwo in Frankreich. Also natürlich ein deutlich attraktiverer Markt für die NHL. Nur darum geht es, um nichts anderes. Es ging um Geld. Und natürlich hat die NHL wohl ganz gut verhandelt, wenn man sich die Pressekonferenz angesehen hat mit Gary Bettman und Luke Tardif. Da hat Bettman ja ganz klar gesagt, wir zahlen nichts. Wir zahlen keine Versicherung, wir zahlen keine Reisen, wir zahlen keine Unterkunft. Das zahlen alles die IHF, die nationalen Verbände und das IOC. Und die NHL bekommt diesmal auch mehr Marketingrechte. Jetzt haben sie nicht so explizit erzählt, worum es da genau geht. Ob sie diesmal dann halt auch ein Video zeigen dürfen, wenn Sidney Crosby wieder ein entscheidendes Tor schießt. Aber auf jeden Fall wird es da irgendwelche Zusammenarbeit geben. Und das ist das, was die NHL wollte. Also da braucht niemand denken, dass hier irgendwie Sportromantik an Nummer 1 steht und man will wieder schöne Momente erleben, die man will Geld verdienen. Und jetzt hat man wieder eine größere Chance, Geld zu verdienen.
Ja, du musst dann eben auch, also du verdienst Geld, aber du musst ja auch einfach ja mit diesem Turnier und mit diesem Großereignis deine Sportart präsentieren und zeigen, was kann die Sportart und wer sind die besten Spieler in dieser Sportart. Und die müssen doch da bei Olympischen Spielen dabei sein. Wir reden über World Cup, Sebastian. Das ist natürlich auch ein geiles Turnier, aber Olympia ist halt nochmal was ganz anderes, was die Aufmerksamkeit anbelangt.
Ich fand den World Cup noch nie ein geiles Turnier. Also fand ich schon immer fürchterlich. Natürlich rein theoretisch irgendwie, dass es dann dabei schöne Spiele gab, über die ja heute noch geredet wird, liegt ja nur daran, dass man das auf der anderen Ebene da auf die Reihe gekriegt hat. Nur deswegen vergöttert man oder verkultet man dieses Metadon-Programm dann noch da. Und das muss ich sagen, also ich finde auch die Diskussionen jetzt absurd, welche Konstellationen da noch irgendwie dann zusammenspielen. Also ich finde es absolut fürchterlich. Sollen die besten Ländermannschaften gegeneinander spielen, zack, aus, das war's. Und alles andere kann ich für mich nicht akzeptieren und ist für mich auf dem Niveau von einem All-Star-Spiel. Und dass es jetzt endlich wieder so passiert, ist mit allen Einschränkungen und allem dem, was man dazu wissen muss, ist okay. Aber am Ende kann man sich einfach nur darauf freuen, dass es auch mal jetzt einen Realitätscheck für die deutsche Mannschaft geben wird. Und das finde ich extrem spannend, weil, glaube ich, wir das auch alle nicht einschätzen können, wie in einem Turnier eine deutsche Mannschaft mit diesen Megastars, die wir mittlerweile haben, und das ist ja gar nicht übertrieben, wie die dann abschneiden kann. Das finde ich total schön. Und außerdem, ich meine, wie viele fiktive Kader wurden gebaut auf The Athletic in den letzten Jahren. Jetzt ist es nicht mehr fiktiv, ja. Jetzt kann man sich dann tatsächlich damit beschäftigen, ja. Das ist nicht nur Fantasy-Hockey, was da passiert, sondern jetzt kann man tatsächlich drüber nachdenken und das ist doch für diese gesamte Eishockey-Szene eigentlich nur was sehr Schönes.
Und vor allen Dingen im Zweijahresrhythmus, ne? Denn wir haben ja nicht nur Olympia, sondern wie du richtig sagst, es gibt ja jetzt auch einen World Cup und das ist ja jetzt die Idee, die Batman vorgestellt hat, dass man wirklich wie analog zum Fußball alle 2 Jahre ein großes Turnier hat. Immer Olympia, ein Jahr Pause, dann World Cup, ein Jahr Pause, Olympia, ein Jahr Pause, World Cup, bla bla bla, so geht's immer weiter. Und das war ja auch der große Kompromiss. Ich hatte mich ja bei der WM vergangenes Jahr länger mit Luc Tardif, mit dem IHF-Präsidenten unterhalten. Und der hat ja auch gesagt, dass das einer der großen Streitpunkte ist. Ne? Die NHL wollte ja diesen World Cup unbedingt von Anfang an schon im Februar machen, was natürlich an sich ein Witz ist, weil sie ja vorher immer gesagt hat, wir können doch gar keinen Fall für Olympia pausieren. Aber für den World Cup geht das dabei, da haben wir ja die Einnahmen. Ne? Okay. Auf jeden Fall ging es natürlich auch darum, dass ja nicht alle Nationen, die an so einem World Cup teilnehmen, dann komplett aus NHL-Kadern bestehen. Unter anderem ja auch die deutsche Mannschaft nicht, die Schweizer Mannschaft nicht, die slowakische Mannschaft nicht und sowas. Und die müssten dann alle ihre heimischen Ligen unterbrechen und das auch für Wochen, um dann in Nordamerika vielleicht 3 Spiele zu machen, bis du irgendwie 8-1 von Kanada vermöbelt wirst und wieder nach Hause fliegst. Und das war so ein großer Streitpunkt zwischen IHF und NHL und ich glaube, dass dieses Ganze, was jetzt rausgekommen ist, auch so eine Art Kompromiss ist. So, komm, okay, wir kommen zu Olympia zurück, dafür können wir aber auch alle 2 Jahre unseren World Cup durchsetzen. Und das ist die Sache, die zwischen IHF und NHL da verhandelt wurde, weil beide Seiten wollen natürlich ihr jeweiliges Turnier aufwerten und generell damit Geld verdienen. Und man kann ungefähr so sagen, die einen kommen bei den anderen vorbei und die kommen dann wiederum bei denen vorbei, immer im Wechsel alle 2 Jahre und damit alle irgendwie Geld verdienen.
Aber dann gibt es doch noch diese Weltmeisterschaft. Was bedeutet denn das für die Weltmeisterschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Da wird in der vorgehaltenen Hand wurde auch gesagt, naja, die WM ist dadurch echt ein bisschen abgewirtschaftet auch. Also zumindest in Jahren, in denen World Cup und oder Olympia stattfinden, da ist so eine WM natürlich, zumal die ursprüngliche Idee der NHL war ja sogar, dass Teile dieses World Cups in Europa stattfinden. Zumindest irgendwelche Vorrunden und sowas. Und stellt euch mal vor, im Februar, Ende Februar spielt irgendwie die Top-Finnische gegen die Top-Schwedische Mannschaft und 3 Monate später spielt dann eine B-Finnische gegen eine B-Schwedische Mannschaft. Wer soll sich dafür da interessieren? Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht wirklich irgendwann mal sowas sehen, dass eine Weltmeisterschaft wirklich nur noch in den Jahren dann stattfindet, in denen halt eben nicht World Cup oder Olympia ist. Aber Stand jetzt sind sie alle noch viel zu abhängig von den Einnahmen. Deswegen wird es die vorerst noch jährlich geben, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das in den nächsten 30 Jahren so ist.
Sebastian, wenn du vorher angesprochen hast, wird ein Realitätscheck für die deutsche Mannschaft. Bernd und ich haben das ja auch schon besprochen in den 10 Minuten. Letztes Mal, dass Deutschland dabei war bei einem Best-on-Best-Turnier bei Olympia, war 2010, also bei den Männern. Damals gab es im Viertelfinale ein 2:8 gegen Kanada. Es gab auch ein 0:5. Ein Spiel war knapp gegen Schweden oder Finnland 0:2 und das andere 0:5. Also es waren einfach deutliche Niederlagen und man hat gesehen, dass man da schon weit weg ist. Es gab einen Block mit Seidenberg-Ehrhoff, also war 2010, 2011 waren die beiden dann im Stanley Cup-Finale und im Sturm waren Hecht, Gotsch und Sturm. Also das war dann der NHL-Block sozusagen und dann ist es halt abgefallen einfach. Und jetzt kann man sagen, es gibt einen richtig geilen NHL-Block und danach fällt es wahrscheinlich weniger ab. Aber wenn ich mir anschaue, es werden ja die Kader zusammengestellt, aber nur mal, um das mal die Essenz rauszuziehen. Es könnte bei den nächsten Olympischen Spielen eine Powerplay-Formation von Kanada geben mit Cale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Connor Bedard. Und klar kannst du sagen, die erste Powerplay-Formation von Deutschland ist auch gut. Da ist Dreiseitel mit dabei, da ist Stützle mit dabei, da ist Seider hinten an der blauen Linie, Petarka kann gut schießen und dann hast du vielleicht Sturm, Reichel, wen auch immer da noch mit dabei. Aber das ist halt schon Wahnsinn. Dann sagen die US-Amerikaner, okay, wir haben die Hughes-Brüder auf dem Eis, wir haben Austin Matthews auf dem Eis, einen Kachuk stellen wir vors Tor und dann nehmen wir noch, weiß ich nicht, Robertson oder so mit dazu. Also das ist halt einfach ein anderes Niveau und vor allem danach, da sind noch 3, 4, 5 Spieler bei Kanada, USA, die sagen, ich will aber auch erst das Powerplay spielen und habe auch gute Argumente.
Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also du brauchst, glaube ich, die Powerplays nicht miteinander vergleichen, sondern du musst die vierten Reihen miteinander vergleichen.
Ja, wobei das halt schon Powerplay, also wenn du sagst, also die 5, die ich da aufgezählt habe, also wenn die wirklich so zusammenspielen, ist tatsächlich, ich weiß dann auch nicht, ob das funktioniert, aber ist halt irre, ne?
Ja, klar, klingt das spektakulär, aber das Problem ist halt, dass ja Kanada auch mit der vierten Reihe ganz gutes Powerplay spielen könnte. Und das würde ich halt bei Deutschland jetzt auf dem Niveau dann doch nicht behaupten, ne? Und da wird es dann halt fies. Und ich denke, in so einem Turnier geht es halt einfach darum, wie du deine Kräfte und wie du deine Möglichkeiten halt einfach verteilst und wie clever du das machst dann gegen solche Mannschaften, die dich halt einfach mit 4 Blöcken komplett überrollen und zwar über 60 Minuten und die auch kein Problem mit Tempo oder sonst irgendwie haben, ne? Und da immer nur einen Block entgegensetzen zu können, das wird dann halt schon spannend. Und beziehungsweise vielleicht auch nur 2 Blöcke, die dann aber halt extrem defensiv denken müssen und ihre offensiven Stärken gar nicht mehr ausspielen können. Aber dauert da, glaube ich, einfach noch ein bisschen. Aber es macht einfach, ich meine, es hat schon Spaß gemacht, als es dieses Turnier nicht gegeben hat und keine Aussicht auf dieses Turnier. Wie viel Spaß macht es jetzt erst, wenn das tatsächlich irgendwann, wenn man sich da um Kopf und Kragen reden kann, weil Deutschland halt plötzlich doch die Silbermedaille gewinnt auf diesem Niveau und man davor gesagt hat, die haben keine Chance und die müssen schauen, dass sie nicht zweistellig verlieren. Beziehungsweise Finnland wird der große Überraschungsgast dann da und die reißen dann gar nichts. Also das wird doch, das ist doch das Schöne. Aber wer ist denn Torhüter bei Kanada? Um da mal richtig einzusteigen. Ja. Weil das ist doch das,
ohne.
Ne?
Die sollen einfach ohne spielen. Die 6 Top-Mittelstürmer aufstellen, die machen das schon.
Ja. Die würden doch Strahlmeier und Niederberger mit Kusshand würden die doch nehmen. Ne? Ja.
Vielleicht kann man ja traden gegen Crosby, weil Crosby brauchen sie ja nicht mehr. Du hast McDavid, MacKinnon, Bedard sind so die Top-3-Center, dann brauchen die den Crosby ja nicht mehr.
Das stimmt. Hör mir auf, hier die Legacy von Sidney Crosby zu beschmutzen, okay?
Das nein, der Typ ist aber 44 oder so und deswegen.
Aber der spielt halt wie 24. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Es zählt nicht
das. Ganz kurz anderer Punkt noch. Du hast ja eben Herrn Makar angesprochen. Was machen wir denn eigentlich mit dem? Weil der ist ja immerhin Teil der 2018er U20-Mannschaft. Und laut Hockey Canada sind alle Spieler, völlig egal, ob sie in den Missbrauchsskandal involviert sind, ob sie überhaupt da waren bei diesem Charity-Event im Sommer 2018, sind alle Spieler für internationale Sachen gesperrt. Jetzt hat Bill Daly, der NHL-Vizechef, ja schon gesagt, naja gut, das gilt erstmal nicht für unser komisches, wie heißt das, Four Nations Face-Off, was da nächstes Jahr ist, weil da sind wir ja der Veranstalter, das ist ja genau Hockey Canada oder IHF-Veranstaltung. Aber trotzdem, glaubt ihr denn wirklich bis 2026, bis zu Olympia in Mailand, wird Hockey Canada auf den besten Verteidiger der Welt verzichten, der Stand jetzt nachweislich nichts mit dem Missbrauchsskandal zu tun hat?
Die Antwort aus dem Eishockey ist doch eigentlich völlig klar. Nein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also dass du dann auch eben einen der besten Spieler da nicht mitnimmst zu dem Turnier. Also da wird es dann irgendwie eine Begründung geben, warum der mit dabei sein kann.
Ja. Und es ist ja auch meiner Meinung nach auch berechtigt, dass er dabei wäre.
Könnt ihr mir diese Aussage erklären, die er da irgendwie am Rande des All-Star-Weekends getätigt hat? Irgendwie ganz, ganz seltsam.
Ja, Fortschritt bei uns, so hat er gesagt, ne?
Genau, Fortschritt
bei uns. Darum, dass er ja nicht da war. Ich glaube, der war bei diesem ganzen, da gebe ich mich echt auf dünnes Eis, muss ich zugeben, aber so wie ich das verstanden habe, war er gar nicht bei diesem Charity-Event dabei. Mhm. Also kann er natürlich auch gar nicht mit in dem Hotelzimmer gewesen sein, weil er überhaupt nicht in der Stadt war an dem Tag. Und das meinte er, glaube ich, damit. Da habe ich ja Glück gehabt. Das ist so unschön ausgedrückt natürlich. Ne?
Ja, also ich meine, man muss Leute, glaube ich, nicht immer für einzelne Sätze, wenn es bei uns so wäre, dann
das Feierabend hier.
Wäre dann auch schwierig, aber also das ist auch wirklich, egal wie man es interpretiert, tatsächlich eine sehr unglückliche Aussage. Ja. Aber in dem Zusammenhang.
Ja, das ist halt so Eishockey-Sprache, der Motto ging nicht an den Pfosten. Ne? Ja. Das ist ein bisschen ernster, ist ehrlich gesagt. Aber nochmal ganz kurz dazu, die NHL ist ja irgendwie schon ein bisschen bescheuert. Einerseits sagen die, ja, nee, also Makar kann bei uns spielen, das ist ja unsere Veranstaltung, nee, das hat ja nichts damit zu tun. Aber dann lassen sie die Russen halt doch nicht zu, da könnten sie ja genauso sagen, das ist unsere Veranstaltung, wir können mit unseren russischen Spielern eine russische Mannschaft formen. Aber das machen sie halt doch nicht, ne? Übrigens, ich habe noch eine Sache, warum ich auch glaube, dass die NHL jetzt zu Olympia zurückkehrt. Vergessen wir bitte nicht, dass im Baseball diese internationalen Spiele sehr gut funktioniert haben, weil ein Riesenereignis hat dieses Finale zwischen Japan und USA. Dann die Topspieler der NBA wollen 2024, also dieses Jahr wieder zurück zu Olympia nach ihrer WM-Schmach und ganz, ganz wichtig, 2026 findet da so ein kleines Fußballturnier statt in Kanada und den USA. Und ich glaube, dass das Eishockey gerade so gemerkt hat, oh, irgendwie die ganzen anderen Sportarten haben totale Erfolge mit internationalen Sachen und nicht, dass wir irgendwie noch weiter zurückfallen. Weil wir können ja alle mal davon ausgehen, dass 2026 im Sommer ein riesen Fußballboom durch Kanada und die USA gehen wird. Und das Eishockey ist ja eh schon schwer, seine Position da zu verteidigen. Und deshalb glaube ich, ist das auch nochmal so ein Punkt, okay, da müssen wir international ein bisschen was dagegen setzen.
Aber da schließt sich doch der Kreis zu dem, was der Christoph ganz zu Beginn dieser ganzen Geschichte gesagt hat. Nämlich, wie absurd es ist, dass das überhaupt besprochen wird. Ja, also diese Erkenntnis, dass es vielleicht einer Sportart hilft, wenn die besten Spieler, die besten Mannschaften irgendwie die beste Mannschaft und den besten Spieler ausspielen, dass das ja dann der Sportart nur helfen kann. Es ist schon erstaunlich, dass man da andere Sportarten dazu braucht, um auf diese Idee zu kommen. Also wirklich, das ist so eine Shitshow.
Gebe ich dir total recht, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die eine ganz andere Tradition haben. Weißt du, wenn wir hier aus einer Fußballkultur kommen, wir sind halt gewohnt mit den Bildern von 54 und Pelé und Maradona und Beckenbauer und bla bla bla. Aber die kennen ja solche Bilder. Es gibt halt keinen Gordie Howe im Kanada-Trikot. Es gibt keinen Maurice Richard im Kanada-Trikot. Es gibt nur noch einen ganz alten Gretzky, der mit 104 noch einmal bei Olympia aufgelaufen ist. Das ist halt auch eine andere Tradition, wie man auf die Geschichte seines Sports guckt. Und die gucken halt immer nur auf diesen Stanley Cup, ne?
Ja, umso erstaunlicher, dass man dann das Baseball dazu braucht, wo es ja noch extremer war. Also ich meine,
absolut, absolut. Ja. Aber da funktioniert es ja nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese USA-Japan-Spiele. Das war Millionen vom Fernseher. Ne? Und Japan hat übrigens gewonnen, ne?
Ja, aber ja. Ja, also genau, du kannst halt dann, du brauchst einfach natürlich Rivalitäten, du brauchst am besten natürlich auch eine Mannschaft, die sagt, ja, wir sind da die Besten, du brauchst die Herausforderer, also im Baseball ist es da zu sehen, ne? Dass es halt dann nicht die USA ist, die gewinnt, sondern eben Japan, weil die jetzt auch einige richtig gute Spiele haben. Und ähnlich ist es im Eishockey auch und das macht natürlich dann die Spannung aus und auch die Faszination. Sebastian, Bernd, vielen Dank für diese knappe Stunde Eishockey-Talk.
Sehr gerne. Leider kein Quiz heute, ne? Aber machen wir nichts mehr wieder.
Och, ist okay. Ich glaube, wenn ihr Quiz macht, kann ich nicht.
Ja, du kannst ja mal wieder eins machen. Ich muss ja nicht mehr der Quizmaster sein.
Das stimmt, da hast du recht. Ja. Ja, vielleicht gehen wir es so mal an. Also dann 2025 bin ich wieder am Start. Alles im klar. März.
Bis wir gehen jetzt alle erstmal Playmobil spielen. Ciao, ciao.
Also wir machen Februar 2025, fliegen wir nach Montreal, machen da den nächsten Podcast, würde ich sagen. Ja. Hast du eine Idee?
Alles klar, ja. Ja. Gesponsert.
Begeisterung springt euch aus dem Gesicht.
Mhm. Februar, gute Zeit, um wegzufliegen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.